SRF 1.
Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Neue Auflagen für die UBS. Die Bank soll sich besser wappnen für teure Rechtsfälle. Dann der Prozess gegen die Muslimbrüder. Es geht nicht um Gerechtigkeit, sagt die Korrespondentin in Kairo.
Man hat den Eindruck, dass das, was da heute passiert, eher dazu dient, die Muslimbrüder wirklich zu schwächen und zu zerschlagen und sie im Grunde genommen aus der politischen Landschaft komplett zu entfernen.
Und schließlich Visite beim Henry Ford, der Herzchirurgen.
Artists do not get tired and fatigued. It is not work anymore. It is a mission. And when you are in a mission, you never get tired.
Künstler werden nicht müde, sagt Dr. Shetty. Der Inder operiert wie am Fließband und er brennt für seine Mission. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Und zunächst die Nachrichten mit Simon Loy.
Im sogenannten Libor-Skandal muss die niederländische Rabobank eine Buße von fast 800 Millionen Euro bezahlen. Darauf hat sich die Rabobank mit den britischen, amerikanischen und niederländischen Behörden geeinigt. Weltweit mussten schon mehrere Banken hohe Bußen bezahlen, darunter auch die UBS. Und auf diese UBS kommen offenbar neue Rechtsstreitigkeiten zu. Davon geht die Bank selber aus und auch die Aufsichtsbehörde FINMA. Die UBS gibt mit ihren Quartalszahlen bekannt, dass sie für mögliche Streitigkeiten nämlich fast 590 Millionen Franken auf die Seite legte. Und die FINMA hat die Schweizer Grossbank angewiesen, Risiken in den Büchern mit 28 Milliarden Franken höher zu bewerten. Die UBS-Aktie hat heute fast 8% verloren. Die zuständige Kommission des Nationalrats findet keinen Gefallen am überarbeiteten Erbschaftssteuerabkommen mit Frankreich. Sie empfiehlt dem Nationalrat, das Abkommen abzulehnen, nach dem Motto «lieber kein Abkommen als ein schlechtes Abkommen». Es gehe nicht, dass Frankreich Steuern auf Immobilien erhebe, die in der Schweiz stünden. Das stelle die Souveränität der Kantone in Steuersachen in Frage, argumentiert die Mehrheit der Kommission. Finanzministerin Wittmer-Schlumpf hatte das revidierte Abkommen im Sommer unterzeichnet. Im Zusammenhang mit der Affäre Mörgerli hat die Universität Zürich eine Professorin des Medizinhistorischen Instituts entlassen. Die Frau habe einem Journalisten des Tagesanzeigers vertrauliche Informationen und ihre Passwörter gegeben, sodass dieser auf den Rechner der Universität habe zugreifen können. Das hätten Untersuchungen der Justiz ergeben, schreibt die Universität. Diese Informationen brachten den Fall um den damaligen Leiter des Medizinhistorischen Museums Christoph Mörgerli ins Rollen und führten vor gut einem Jahr zu Mörgerlis Entlassung. Der syrische Vizeregierungschef Kadri Jamil ist abgesetzt worden. Er habe sich außerhalb Syriens engagiert, ohne Vereinbarung mit der Regierung, hieß es. Jamil war kürzlich in Genf und soll sich dort mit Vertretern der USA getroffen haben. Ob dies zur Entlassung geführt hat, ist nicht klar. Der Prozess gegen die Führungsriege der ägyptischen Muslimbrüder ist geplatzt. In Kairo erklärten sich die Richter für befangen. Nun muss eine andere Kammer des Strafgerichts den Prozess verhandeln. Den Spitzen der Muslimbrüder wird Anstiftung zum Mord in mehreren Fällen vorgeworfen. Welche Auswirkungen die heutige Entscheidung der Richter auf den Mursi-Prozess hat, der kommende Woche stattfinden soll, ist nicht klar. Deutschland will nach dem Abzug seiner Truppen aus Afghanistan knapp 200 einheimische Helfer aufnehmen und damit deutlich mehr als geplant. Das ließ das Bundesinnenministerium verlauten. Die Afghanen, die nach Deutschland geholt werden sollen, unterstützen die Bundeswehr unter anderem als Dolmetscher, Reinigungskräfte oder Wachpersonal. Sie befürchten Racheakte der radikal-islamistischen Taliban, sobald die NATO-Truppen aus Afghanistan abgezogen sind. Der NATO-Kampfeinsatz läuft noch bis Ende 2014. Wie viele Helfer das Angebot annehmen, sei noch unklar. In Südafrika hat ein Gericht in einem Berufungsprozess Mitglieder einer rechtsextremen Gruppe verurteilt, und zwar zu 35 Jahren Haft. Zusammen mit 15 weiteren Angeklagten hatten sie vor 11 Jahren in Johannesburg Bombenanschläge verübt. Eine dieser Bomben explodierte an einer Straße, auf welcher der ehemalige südafrikanische Präsident Nelson Mandela häufig unterwegs war. Mandela entkam dem Anschlag, weil er an dem Tag mit dem Helikopter flog. Die rechtsextreme Burengruppe wollte mit den Anschlägen Panik verbreiten und Instabilität herbeiführen, um den afrikanischen Nationalkongress ANC zu vertreiben und die Regierung mit weißen Militärs neu zu besetzen. Bei der geplanten Steuer für Lastwagen macht die französische Regierung einen Rückzieher. Die Steuer würde vorläufig nicht eingeführt, sagte Premierminister Ayrault. Erst am Wochenende war es bei Protesten gegen die neue Abgabe zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Vor allem in strukturschwachen Regionen Frankreichs befürchten Arbeitnehmer negative Auswirkungen auf die Industrie. In Istanbul ist heute der Bosporus-Bahntunnel eröffnet worden. Er verbindet den europäischen Teil der türkischen Großstadt mit dem asiatischen. Ministerpräsident Erdogan sprach von einem Jahrhundertprojekt. Der Tunnel ist insgesamt fast 14 Kilometer lang. Das Teilstück unterhalb des Bosporus misst gut einen Kilometer. Stündlich sollen maximal 75.000 Personen via die neue Bahnverbindung transportiert werden können. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 8.237 Punkten, minus 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.666 Punkten, plus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 23,62 gehandelt und der Dollar zu 89,94 Rappen. Zum Wetter. Morgen Mittwoch ist es im Osten zunächst noch teils nass. Sonst zeigt sich im Laufe des Tages immer häufiger die Sonne bei 10 bis 13 Grad im Norden und bis zu 18 Grad im Süden.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News mit diesen Themen. Banken unter Druck. Sie verdienen weniger und müssen mehr Geld zurücklegen. Geheimdienst am Pranger. Selbst in den USA gibt es ein bisschen Kritik an den Abhörmethoden. Dann der Autounfall auf dem Tiananmen-Platz. Es war der erste Selbstmordanschlag in China, sagt unser Korrespondent. Die Löhne in der Schweiz. Probleme machen die Überflieger. Die Proteste in Bulgarien.
We just need to get more radical and occupying this building is getting more radical.
Wir müssen radikaler werden, sagt dieser Student. Und Dr. Shetty. Wie der Vertrauensarzt von Mutter Teresa zum Gott der Herzkranken wurde. Eine Reportage aus dem indischen Bangalore. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt. Das war kein guter Tag für die Banken. Reihum müssen sie wieder büßen für die Sünden der Vergangenheit. Nicht nur die UBS steht einmal mehr schlecht da. Betroffen sind auch die Deutsche Bank und die niederländische Rabobank. Die Misere in der Branche, die hat System. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann.
Kaum ein Tag, an dem nicht irgendwo auf der Welt eine Bank in Verruf gerät wegen zweifelhafter Geschäfte. Oft sind es Altlasten aus der Zeit vor der großen Finanzkrise von 2008. Sie kommen jetzt Stück für Stück ans Licht. Die Aufarbeitung durch Anwälte, Behörden und Gerichte dauert an. Sie beschäftigt ein Heer von gut bezahlten Spezialisten. Und kaum ein Tag, an dem die UBS gänzlich unbescholten bleibt. So auch heute wieder. Die Finanzmarktaufsicht FINMA hat der Schweizer Grossbank einen dicken Risikopuffer verordnet für ungelöste Rechtsstreitigkeiten. Die könnten die UBS noch teuer zu stehen kommen. Genau wissen kann das im Voraus niemand. Darum verlangt die FINMA ja auch, die Bank möge vorsorglich noch mehr Kapital auf die Seite legen. So wäre sie dann für böse Überraschungen besser gewappnet. Skandale wie der um die Manipulation des Referenzzinses LIBOR haben in letzter Zeit aber die ganze Finanzbranche beschäftigt, nicht nur die UBS. Und zwar schwer. Auch dafür sind die Neuigkeiten des Tages der beste Beweis. Diesmal ist es die niederländische Rabobank, die zahlen muss. Auf rund 1 Milliarde Dollar beläuft sich die Strafe, welche die Behörden ihr heute aufgebrummt haben. Der Chef der Rabobank räumt wegen des LIBOR-Skandals prompt den Posten. Bereits früher büßen mussten in der gleichen Angelegenheit neben der UBS etwa die britische Barclays und die Royal Bank of Scotland. Abgeschlossen ist der Reigen längst noch nicht. Beispiel Deutsche Bank. Wie hart die Behörden das Geldhaus an die Kandare nehmen werden, wegen LIBOR-Zinsverfälschung, ist noch offen. Die Aufsicht ermittelt emsig. Die Affäre könnte zu hohen Geldstrafen führen. Das schreibt die Deutsche Bank gleich selbst in ihrem jüngsten Zwischenbericht. Und sie hat heute für die Erledigung solcher Rechtsfälle zusätzlich 1,2 Milliarden Euro auf die Seite gelegt. Im dritten Quartal blieb deshalb fast kein Gewinn mehr übrig. Mehr als 4 Milliarden liegen nun schon auf der hohen Kante bei der Deutschen Bank. Sie könnten bitter nötig sein für Bußen aller Art. Bei der UBS, da sind es aktuell mit 1,7 Milliarden Franken Rechtsrückstellungen zwar weniger. Das liegt aber nicht zuletzt daran, dass die Bank seit dem Sommer nahezu 1 Milliarde Rückstellungen verbraucht hat. Unter anderem, um einen Schlussstrich zu ziehen unter unsaubere Geschäfte mit amerikanischen Häuserkrediten. Juristische Mühlen mahlen langsam. Und darum werden UBS, Deutsche Bank und Co. wohl noch lange zu kämpfen haben mit den Folgen ihrer Verfehlungen.
Das war Wirtschaftsredaktor Jan Baumann. Das abgehörte Handy der deutschen Bundeskanzlerin schlägt in den USA keine hohen Wellen. Und trotzdem bewegt sich etwas. Eine einflussreiche Senatorin fordert eine umfassende Untersuchung der amerikanischen Geheimdienstarbeit. Ist das etwa der Anlauf für eine Kehrtwende? Die Antwort im Beitrag von Beat Soltermann.
Senatorin Dianne Feinstein ist eine Demokratin aus dem weltoffenen Kalifornien. Da könnte man vermuten, dass die 80-Jährige den Geheimdiensten kritisch gegenübersteht. Doch weit gefehlt.
What this is all about is the nation's security.
Die nationale Sicherheit stehe auf dem Spiel, betont sie immer wieder. Deshalb sei die Arbeit von NSA, CIA und all den übrigen Geheimdienstorganisationen so wichtig. Feinstein ist auch für den Einsatz unbemannter Drohnen im Kampf gegen Terroristen und sie hat deutliche Worte übrig für Edward Snowden, der die umfassenden Abhöraktionen der US-Geheimdienste aufgedeckt hatte.
Well, I don't think this man is a whistleblower. Whatever his motives are, and I take him at face value, he could have stayed and faced the music.
Snowden sei kein Whistleblower, sondern ein Feigling. Er hätte in den USA bleiben sollen. Umso erstaunlicher ist nun die jüngste Medienmitteilung aus Feinsteins Büro. Sie lehne das Ausspähen von Spitzenpolitikern befreundeter Nationen ab. Sie wolle daher eine umfassende Untersuchung der jüngsten Vorwürfe anschieben. Die Senatorin ist verärgert. Als Chefin des Geheimdienstausschusses im Senat ist sie besser informiert als alle anderen. Oder sie sollte es sein. Im Fall der mutmaßlichen Bespitzelung von Merkel und Co. war sie es offenbar nicht. Nun will sie der Sache auf den Grund gehen und den Druck auf die Obama-Regierung erhöhen. Diese windet sich noch immer. Jay Carney, der Sprecher Obamas, wollte gestern einen Bericht des Wall Street Journals nicht bestätigen, wonach der Präsident im Sommer von der Überwachung von etwa 35 internationalen Politikern erfahren und diese Aktion dann gestoppt habe. Und auch Obama selber lehnt es in einem Interview mit dem Fernsehsender ABC ab, die Berichte über die Überwachung Merkels zu kommentieren.
I'm not confirming a bunch of assumptions that have been made in the press.
Er wiederholte jedoch, was er im Sommer bereits sagte, nämlich, dass das Weiße Haus bis Ende Jahr eine umfassende Analyse der Geheimdiensttätigkeit in Auftrag gegeben habe.
And that's why I'm initiating now a review to make sure that what they're able to do doesn't necessarily mean what they should be doing.
Nicht alles, was die Geheimdienste heute technisch tun können, sollen sie auch wirklich tun, so Obama. Auch das amerikanische Parlament ist bereits daran, mehrere Geheimprogramme zu überprüfen. Doch bei aller Kritik an den Geheimdiensten, es gibt auch heute noch andere Stimmen. Mike Rogers, der im Repräsentantenhaus den Geheimdienstausschuss leitet, sagte gegenüber CNN, die Verbündeten der USA sollten sich nicht ärgern, sie müssten eher dankbar sein für die NSA-Spähprogramme. Sie kämen im Kampf gegen den Terrorismus allen zugute, auch den Europäern.
This whole notion that we're going to go after each other on what is really legitimate protection of nation-state interests, I think is disingenuous.
Dass wir uns nun gegenseitig vorwerfen, was wir aus Gründen der nationalen Sicherheit zu tun haben, erachte ich als eine scheinheilige Debatte. Die Debatte wird weitergehen. Unsicher ist im Moment, welche Auswirkungen die zahlreichen Untersuchungen auf die künftige amerikanische Geheimdiensttätigkeit haben werden. Wohl geringere, als sich viele, vor allem in Europa, nun erhoffen.
Aufstieg und Fall liegen bei den ägyptischen Muslimbrüdern eng beisammen. Nur gerade ein Jahr war Präsident Mohamed Mursi an der Macht, bevor ihn die Armee mit dem Segen der Bevölkerung wegputschte. Nun wird Mursi und den Muslimbrüdern der Prozess gemacht. Heute standen erstmals prominente Parteigrößen vor Gericht. Allerdings nur kurz. Die Richter erklärten sich nämlich für befangen und gaben den Fall ab. Ich habe Sonja Zekri, die Korrespondentin des Tagesanzeigers in Kairo, gefragt, haben die Richter Angst, sich die Finger zu verbrennen?
Man weiß nicht genau, was die Richter dazu bewogen hat. Man weiß nur, dass sie angegeben haben, sie fühlten sich unwohl. Und ein Anwalt der Angeklagten hat gesagt, sie seien unter Druck gesetzt worden. Sie hätten im Gefängnis verhandeln sollen, weil man die Gefangenen nicht ins Gericht bringen wollte. Und das hätten sie abgelehnt. Aber letztlich sind das im Moment noch alles Spekulationen. Wir wissen es einfach noch nicht.
Die Anklage wirft der Führungselite der Bruderschaft unter anderem vor, zur Gewalt aufgerufen zu haben. Ist das stichhaltig?
Also einige der Angeklagten und der Muslimbruderspitze haben schon die Stimmung um den 30. Juni, also vor den Massendemonstrationen gegen den entmachteten Präsidenten Mursi, sehr angeheizt und auch in den Tagen und Wochen danach. Mohamed Badie, der geistige Führer oder ehemals geistige Führer der Muslimbrüder, hat gesagt, die Entmachtung Mursis sei schlimmer als die Zerstörung der Kaaba in Mekka. Und er hat dann in einem dieser Protestcamps eine Rede gehalten und kurz nachdem er beendet hat, sind Tausende losgezogen. Es kam zu stundenlangen Straßenschlachten. Also die haben schon sehr gehetzt und die Leute schon sehr aufgestachelt. Man muss nur dazu sagen, das hat die Gegenseite auch. Politiker, Intellektuelle, auch Medien gegen die Muslimbrüder haben sich in ihrer Wortwahl, auch in ihren Aussagen nicht gemäßigt.
Die Stimmung ist vergiftet und seit dem Sommer wurden Hunderte von Muslimbrüdern verhaftet. Die Partei ist verboten. Wie angeschlagen, wie geschwächt ist die Bruderschaft inzwischen?
Verhaftet sind tatsächlich weit mehr. Also man spricht von 2000 Muslimbrüdern und Anhängern von ihnen, die im Gefängnis sitzen. Und die Organisation ist verboten worden. Die Partei Freiheit und Gerechtigkeit gibt es ja noch, aber das Konglomerat der Muslimbrüder, was ja immer einerseits aus Missionen bestand, aus Fürsorgeeinrichtungen und eben aus einem politischen Auftrag, den man hatte, die sind sehr angeschlagen. Das geht so weit bis in die kleinsten Zellen, die sich eben dann immer auch unter den jahrzehntelangen Perioden der Unterdrückung und auch des Verbots der Muslimbrüder getroffen haben, dass die inzwischen wie gelähmt sind und sich nicht mehr nach draußen trauen. Denn man darf ja nicht vergessen, sie sehen sich ja heute nicht nur mit der Armee und dem Sicherheitsapparat und der Polizei und dem Geheimdienst konfrontiert. In Kairo beispielsweise ist ja auch die Öffentlichkeit sehr hasserfüllt und feindlich gegenüber den Muslimbrüdern. Und das kennen die gar nicht. Das ist für die sehr neu.
Sie haben es erwähnt, die Muslimbrüder, die waren jahrzehntelang im Untergrund und sie haben eigentlich dort immer wieder durch eine strenge Hierarchie und handfeste Sozialarbeit Anhänger gewinnen können. Also das funktioniert nicht mehr, diese Struktur.
Ja, das ist nicht ganz klar. Theoretisch müsste es ja eigentlich so sein, wenn die offiziell registrierte und angemeldete Organisation verboten ist und alle Organisationen, die von ihr Geld bekommen, dann müssten ja eigentlich auch alle Krankenhausschulen, Koranschulen, Hochzeitssäle und sowas, müssten ja eigentlich sozusagen in sich zusammenfallen. Nur diese Einrichtungen sind eben oft überhaupt nicht offiziell mit den Muslimbrüdern in Verbindung getreten. Nicht einmal. Und das zeigt eben, wie groß die Vorsicht und das Misstrauen der Muslimbrüder selbst in ihrer Regierungszeit war, nicht einmal in der Zeit, als Mohamed Mursi Präsident war. Das heißt, wenn man sich umhört, in Kairo beispielsweise, in den Stadtteilen, wo ganz bekannte Krankenhäuser der Muslimbrüder sind, die eben vergleichsweise günstig, vergleichsweise gute Service anbieten und gute Versorgung anbieten, die arbeiten nach wie vor und schwören natürlich Stein und Bein. Sie haben mit den Muslimbrüdern nichts zu tun. Und da wird man sehen, wie das weitergeht.
Wie stark ist denn der Rückhalt der Muslimbrüder noch in der ägyptischen Gesellschaft, vor allem auf dem Land?
Also auf dem Land sieht es völlig anders aus als in der Stadt. Die Bilder, die wir sehen von Huldigungsbekundungen und Demonstrationen für Armeechef Sisi, der ja so als der Bezwinger der Muslimbrüder gilt, weil er eben Mursi aus dem Amt gefegt hat, das ist Kairo. Wenn Sie sich aber Oberägypten ansehen, also den sehr, sehr vernachlässigten Süden des Landes, ganz zu schweigen vom Sinai, wo wirklich auch Dschihadisten inzwischen regieren, da sieht die Stimmung ganz anders aus.
Der heutige Prozess ist geplatzt. Der nächste, der wichtigere, der steht noch bevor. Am kommenden Montag muss sich der ehemalige Präsident Mursi höchstpersönlich verantworten. Geht es da wirklich um eine juristische Aufarbeitung oder ist es einfach eine Abrechnung zwischen der Armee, ein Machtkampf zwischen Armee und Islamisten?
Aufarbeitung, bei der am Ende eine Versöhnung stehen könnte, ist, glaube ich, obsolet. Die Dinge, die Mursi vorgeworfen werden, sind ja zum Teil genau dieselben Sachen, für die er vor anderthalb Jahren gefeiert worden ist. Beispielsweise ist er während des Aufstandes gegen Mubarak aus dem Gefängnis ausgebrochen. Also da sieht man nun, er hat sozusagen den Polizeistaat abgeschüttelt. Genau das wird ihm jetzt vorgeworfen. Am Montag geht es um den Tod von Demonstranten, die ums Leben gekommen sind bei Protesten vor dem Präsidentenpalast. Dann kann man sagen, natürlich trägt er dafür die politische Verantwortung, aber was ist mit den Polizisten, die damals und bis heute in den Gefängnissen foltern und eben auch töten? Ich kann mich nicht an einen Fall erinnern, wo irgendein Beamter oder auch ein höherrangiger Beamter jemals ins Gefängnis geworfen oder verurteilt worden ist. Insofern hat das alles etwas sehr, sehr Selektives. Und man hat den Eindruck, dass das, was da heute passiert, zumindest für einen Teil des Sicherheitsapparates, wenn auch einen sehr großen Teil eher dazu dient, die Muslimbrüder wirklich zu schwächen und zu zerschlagen und das zu vollenden, was nicht mal während des Mubarak-Polizeistaates geschehen ist, sondern nämlich sie im Grunde genommen aus der politischen Landschaft komplett zu entfernen.
Das waren Einschätzungen von Sonja Zekri. Sie berichtet für die Süddeutsche Zeitung und den Tagesanzeiger aus Kairo. Der Tiananmen-Platz in Peking ist ein politisch brisanter Ort, spätestens seit der blutigen Niederschlagung des Protests dort vor 24 Jahren. Wenn nun wie gestern ein Geländewagen mitten in eine Menschenmenge fährt, ausbrennt und 5 Personen tötet, dann sorgt das in China für Nervosität. Offiziell ist zwar von einem Zwischenfall die Rede, doch geht wirklich irgendjemand von einem normalen Unfall aus? Das habe ich Urs Morf in Peking gefragt.
Also ich kann mir das nicht vorstellen. Jeder, der die Situation dort am Tiananmen-Platz kennt, weiß, dass es praktisch nicht möglich ist, wegen eines technischen Versagens des Fahrzeugs oder wegen eines Fahrerfehlers 400 Meter lang über einen Fahrradstreifen und einen Gehsteig bis unter dieses Mauerporträt zu fahren und dort dann ein Auto in Flammen aufgehen zu lassen. Das halte ich für ausgeschlossen.
Also war es ein Selbstmordanschlag, ein Attentat?
Ganz persönlich gehe ich wirklich eindeutig davon aus, dass Peking leider nun wirklich seinen ersten Selbstmord-Autobombenanschlag erlebt hat gestern Mittag.
Und wer könnte denn dahinter stecken?
Nun, es gibt 2 Spuren. Also die Polizei, das weiß man, obwohl sie es ja versucht zu verschweigen, aber die Polizei sucht nach Uiguren, also nach Angehörigen dieser muslimischen ethnischen Minderheit, die in Xinjiang, in der autonomen Region Xinjiang im Westen von China lebt. Und man weiß, dass Xinjiang ein Pulverfass ist, weil die Muslime dort immer wieder rebellieren wegen der Einschränkung ihrer Glaubensfreiheit und weil immer mehr han-chinesische Siedler in dieses Gebiet vordringen. Und die Uiguren, die haben schon in der Vergangenheit ab und zu Attentate verübt, aber noch nie etwas so Großes. Eine andere Möglichkeit ist, und darauf komme ich, weil das Verhaltensmuster eigentlich für diese Selbstmordattentate, wie man die aus dem Nahen Osten kennt, eigentlich unüblich ist. Es saßen in dem Auto drin offenbar 3 Insassen. Im Nahen Osten ist es meistens so, dass ein Selbstmordattentäter so eine Autobombe zu einem Ziel fährt und sich dann in die Luft sprengt. Was eben auch möglich wäre, wäre, dass es Petitionäre sind, also Leute, die unzufrieden sind wegen Amtswillkür und die über ihre Lage so verzweifelt waren, dass sie sich halt zusammen in diesem Auto in die Luft gejagt haben.
Für die chinesische Führung ist der Vorfall auf jeden Fall heikel. Das sieht man auch daran, dass zum Beispiel im Internet erste Bilder sofort gelöscht werden. Was denken Sie, wird in den nächsten Tagen passieren? Wird Peking wirklich weiterhin schweigen können dazu?
Also ewig schweigen wird es nicht können dazu. Es haben viel zu viele Leute haben das gesehen, die Fotos und so weiter. Das ist, wie Sie sagen, aus dem Internet wieder weggelöscht worden. Aber es haben wirklich zu viele Leute gesehen, zu viele Leute wissen, dass da etwas geschehen ist. Man weiß nicht genau was, aber das verstärkt ja die Unsicherheit nur. Und genau das muss eigentlich die Führung vermeiden. Sie muss eigentlich Sicherheit und Vertrauen schaffen. Und da wird sie nicht darum herumkommen, früher oder später einen vertrauenswürdigen Untersuchungsbericht eben zu veröffentlichen, was da wirklich geschehen ist.
Sagt Urs Morf in Peking. Es ist 18 Uhr und 25 Minuten. Sie hören Echo der Zeit und hier geht's weiter mit der Schweizer Lohnschere, die es eigentlich gar nicht gibt, mit bulgarischen Studenten, die eine neue Regierung wollen und einen Blick mitten ins offene Herz. Bei der 1:12-Initiative geht es um den gerechten Lohn. Hohe Kaderlöhne sorgen regelmäßig für rote Köpfe und erzürnte Reaktionen. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund hat heute die hohen Boni als Ursache für die grosse Kluft zwischen tiefen und hohen Löhnen ausgemacht. Doch wie steht es um die ominöse Lohnschere, die immer weiter aufgehen soll? Thomas Oberer hat nachgefragt.
Welcher Lohn ist gerecht? Ab welcher Höhe ist eine Vergütung unfair? Eine Antwort darauf ist schwierig, auch für die Wissenschaft, sagt Reto Völmi, Wirtschaftsprofessor an der Hochschule St. Gallen.
Faire Löhne oder gerechte Löhne ist selber kein exakt wissenschaftlicher Ausdruck. Was man wissenschaftlich machen kann, ist anzuschauen, wie sich die Löhne relativ zueinander entwickelt haben. Also ob die hohen Löhne stärker gestiegen sind als die mittleren oder tiefen Löhne.
Doch selbst das ist gar nicht so einfach. Die statistischen Quellen sind sehr unterschiedlich und ihre Aussagekraft zum Teil begrenzt. Trotzdem zeigt sich eine Entwicklung, die unbestritten ist, sagt Völmi.
Was man klar sieht, ist, dass die Schweiz insgesamt eine sehr gleiche Lohnverteilung hat. Breite Schichten gute Löhne kriegen. Allerdings die Top-Löhne haben in den letzten gut 20 Jahren stärker zugenommen.
Und genau um diese Entwicklung geht es in der aktuellen 1:12 Abstimmung. Um die Löhne ganz oben. Dabei darf aber eines nicht vergessen werden, sagt Tobias Straumann, Wirtschaftshistoriker an der Universität Zürich.
In der Schweiz ist ja erfreulich, dass unten sehr viel getan wird und dass wir da grosse Stabilität sehen. Da gibt es ganz andere Fälle, vor allem die angelsächsischen Länder, wo wirklich auch das untere Fünftel enorm Boden verloren hat. Und das haben wir gerade nicht in der Schweiz. So ist es nicht.
Den Schweizerinnen und Schweizern geht es im Allgemeinen gut. Die Löhne sind im Vergleich zum Ausland hoch. Kaufkraftmäßig stehen wir mit an der Spitze. Diese Stabilität bestätigt auch Daniel Lampard vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Das extreme Auseinandertreffen der Löhne wie in den USA, also unten immer weniger, oben immer mehr, das konnte in der Schweiz vermieden werden.
Tatsächlich ist die Situation in der Schweiz nicht so katastrophal wie beispielsweise in den Vereinigten Staaten. Das hängt vor allem damit zusammen, dass die unteren Löhne nicht abgesunken sind. Das hängt auch damit zusammen, dass die Gewerkschaften aktiv gegen Tieflöhne gekämpft haben.
Also, ganz oben ist das Problem. Genauso, wie es die Initianten in die Diskussion gebracht haben. Ganz oben, das sind nach einer Berechnung der Konjunkturforschungsstelle der ETH COF nur ein paar tausend Manager, die die 1:12 Lohnregel nicht einhalten. Und das ist rein ökonomisch gesehen gar nicht so relevant, sagt Tobias Straumann.
Wenn wir es wieder aufs Ganze rechnen, ist es eben nicht so dramatisch. Es beeinflusst die ganz grosse Verteilung nicht entscheidend.
Die COF geht in ihrer Studie bei den betroffenen gut 4000 Spitzenmanagern von einer Lohnsumme von rund 1,5 Milliarden Franken aus. Das tönt zunächst nach viel, aber eben, sagt auch Gewerkschafter Daniel Lampard, es ist nicht entscheidend.
Diese 1,5 Milliarden sind gesamtwirtschaftlich nicht so viel. Es sind einfach wenige Leute, die so viel Lohn verdient haben und das sind die Millionensaläre.
Und diese Millionensaläre ärgern viele. Da nützt es auch nichts, dass die Schweiz zu den reichsten Ländern der Welt gehört, sagt Lampard. Es ist also vor allem eine gefühlte Ungerechtigkeit, ausgelöst durch diese krassen Ausreißer nach oben. Kommt dazu, es ist ein relativ neues Phänomen. Erst seit gut 20 Jahren wird die Entwicklung oben immer steiler. Die Exzesse, um die es bei der 1:12-Initiative geht, sind aus den USA und den angelsächsischen Ländern quasi importiert worden, inklusive den ausländischen Spitzenmanagern bei vielen Schweizer Großkonzernen. Mit dieser Globalisierung der Spitzensaläre verbunden ist auch eine stärkere Transparenz. Heute weiß man, was die Chefs der Pharmafirmen, der Banken oder der Versicherungen bekommen. Das spiegelt sich auch in der aktuellen Diskussion, sagt Daniel Lampard.
Viele Leute kommen mit dem Lohn gar nicht mehr über die Runden, andere haben ein Millionensalär. das muss man in Ordnung bringen, das treibt die Bevölkerung um und das ist der Hintergrund jetzt der ganzen Diskussion.
Auch Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann sieht dieses Problem. Er spricht von einer Art Entkoppelung zwischen der Wirtschaftselite und der Bevölkerung.
In der Schweiz ist es wirklich wichtig, dass, wenn es einem gut geht, dass man sich auch um die Gemeinschaft kümmert. Und da hat wahrscheinlich der eine oder andere das Gefühl, dass sich das oberste Prozent nicht mehr angemessen um die Gemeinschaft und um die Politik und um das Land kümmert. Und das, glaube ich, ist fast explosiver als die nackten Zahlen.
Das bedeutet, die lohnmäßigen Überflieger der multinationalen Unternehmen untergraben den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und gleichzeitig ist das Gefühl immer weiter verbreitet, die Spitzenmanager seien ihre Millionensaläre nicht wert.
Seit 138 Tagen gehen die Menschen in Sofia jeden Tag auf die Straße und fordern den Rücktritt der bulgarischen Regierung. Auch heute wieder. Anfang Sommer waren es Zehntausende, dann ist die Gruppe auf ein paar hundert Menschen zusammengeschrumpft. Die Regierung hoffte, sie könne den Protest einfach aussitzen. Aber jetzt radikalisiert sich der Widerstand. Die Studenten haben die Universität in der Hauptstadt besetzt und wollen ausharren, bis Regierung und Parlament zurückgetreten sind. Auslandredaktor Christoph Wüthrich war in Sofia.
Nies Mesvas, wir sind mit euch. Rund 1000 Menschen sind vor das Uni-Hauptgebäude geströmt, um sich mit den Studenten zu solidarisieren. Wie jeden Abend begann die Demonstration vor dem Regierungssitz. Jetzt ist sie aber nicht nur bis zum Parlament, sondern bis zur Universität gezogen und blockiert dort eine von Sofias Hauptverkehrsadern. Aus Respekt vor den Studenten knien die Demonstranten nieder. Oben winken die jungen Besetzer aus dem Fenster. Wir müssen ganz einfach radikaler werden, sagt Dimitar, einer von vier Studentenaktivisten, die das mit Ketten verriegelte Gebäude verlassen haben, um ein Interview zu geben. Friedlich bleiben, aber radikaler werden, das sei nötig geworden, weil die Regierung bisher überhaupt nicht reagiert habe auf die täglichen Proteste gegen das korrupte System.
It is not time for transition anymore, it is time for life.
23 years of transition is too much for us already.
23 Jahre Übergang vom Kommunismus zur Demokratie sind genug. Unsere Kinder sollen nicht mehr in einer Welt leben, wo zwar Wahlen stattfinden, wo Regierung und Parlament aber nur Handlanger von ein paar wenigen mafiösen Geschäftsleuten sind, denen sie zu Monopolen und zu immer mehr Macht und Geld verhelfen. Nina, Martin und Konstantin, schwarzer Minirock, T-Shirt, gestreifter Wollpulli. Die Studenten sehen gleich aus wie ihre Kolleginnen und Kollegen in der Schweiz. Und sie wollen die gleichen Chancen haben. Fähigkeiten sollen den Weg zum Erfolg öffnen, nicht korrupte Beziehungen und Abhängigkeiten.
I want to stay here. I want to realize here. I want to live here. I want to have a life, normal life here.
Ich will hier bleiben, mich hier verwirklichen, sagt Martin. Wenn Bulgarien nicht endlich eine normale europäische Demokratie werde, müssten auch sie eine Chance im Ausland suchen. Unzählige junge Bulgaren haben das Land schon verlassen, auf der Flucht vor Perspektivenlosigkeit und Armut. Wie an der Uni Sofia haben Studentinnen und Studenten inzwischen an mehreren anderen Hochschulen im Land Hörsäle besetzt. Wie groß ist die Gefahr, dass der radikalere Kurs zu Gewalt führt?
That is for sure it will happen. I cannot say that we are not afraid, but we are trying to.
Zu Provokationen wird es sicher kommen, finden die jungen Männer. Sie könnten nicht sagen, dass sie keine Angst hätten, aber notfalls würden sie sich mit Gewalt verteidigen, das sei ihre Pflicht. Schon zweimal haben Provokateure versucht, gewaltsam ins Universitätsgebäude einzudringen. Die Studenten sind wild entschlossen, das Uni-Gebäude besetzt zu halten, bis die Regierung zurücktritt und Neuwahlen angesetzt werden. Wie lange das dauert, wissen sie nicht. Und ratlos sind sie auch, wie es nach Neuwahlen weitergehen soll. Auch Experten sind überfordert. Kaum jemand weiß Rat in Bulgarien.
I don't believe that we have politicians who are okay to be over there.
Ich glaube nicht, dass es in Bulgarien Politiker gibt, die vertrauenswürdig sind, sagt Nina. Aber so könne es einfach nicht mehr weitergehen. Warum dann nicht selber eine Liste bilden und zu Wahlen antreten?
Not at all.
No.
You know, that's
this is not our job. But there are people who have this as a job.
Das sei nicht ihre Aufgabe, das müssten andere tun, sagen die vier einhellig. 23 Jahre lang hätten sich die Politiker komplett desavouiert, meint Konstantin.
For the last 23 years you have this profession of politician really devolved morally, so the people would be.
Heute sei es eine Schande, Politiker zu sein, und er wolle sich nicht dem Vorwurf aussetzen, er habe nur deswegen protestiert, um selber als Parlamentarier zu Macht und Geld zu kommen. Wie soll denn sonst der korrupte Filz der Oligarchen zerrissen werden? Vielleicht müssten sie noch mehrere Regierungen mit Protesten vertreiben, sagt Konstantin.
If you just get down 10 governments, then the 11th government wouldn't be the same as the first one.
Wenn 10 Regierungen gestürzt werden müssten, werde die 11. sicher besser sein als die 1. Das mag theoretisch möglich sein, aber schon jetzt sind viele Bulgaren und Bulgarinnen des Kampfes müde. Die Entschlossenheit der Studenten hat etwas Verzweifeltes. Die Protestbewegung in Bulgarien macht sich Mut im Kampf gegen die Hoffnungslosigkeit.
Der Bericht von Christoph Wüthrich. Eine Operation am offenen Herzen ist eine teure Sache, aber nicht in Indien. Ein Koronararterienbypass kostet beim Herzchirurg Devi Shetty nur 1500 Franken. Zum Vergleich, in der Schweiz bezahlt man dafür rund 45.000, in anderen indischen Privatspitälern immerhin noch 6.000 Franken. Das Wall Street Journal nennt den indischen Chirurgen denn auch den Henry Ford der Herzchirurgie. Allein in den letzten 12 Jahren hat er 19 Kliniken eröffnet. Karin Wenger wollte herausfinden, wie Dr. Shetty die Kosten so weit senken konnte und war dafür in seinem Operationssaal in Bangalore.
Das Herz des Patienten schlägt nicht mehr, als Dr. Devi Shetty den Operationssaal betritt. Einzig der Beat des Bollywood-Songs und das Saugen und Piepen der Herz-Lungen-Maschine ist zu hören. Devi Shetty mag indischen Pop und er mag große Fenster in seinen 21 Operationssälen in Bangalore. Chirurgen seien Künstler, sagt der 60-Jährige und lässt sich die Brille mit den Vergrößerungsgläsern aufsetzen.
So we create a different environment. We create an environment where artists can perform from morning till evening.
Wir kreieren ein Umfeld, in dem ein Künstler von morgens bis abends arbeiten kann, ohne müde zu werden. Für uns ist eine Operation ein kreativer Prozess, ein Dienst an der Gesellschaft und an Gott, eine Mission. Der Herzchirurg ähnelt einem Missionar. Kein Wunder, er war der Vertrauensarzt von Mutter Teresa. Jetzt befühlt er das Herz eines älteren Mannes, der vor ihm auf dem Operationstisch liegt. Der Patient leidet an einer Vergrößerung und Verdickung der linken Herzkammer. Die Assistenzärzte haben den Hautschnitt gemacht und den Brustkasten mit einem Spreizer aufgesperrt. Dort drin liegt das Herz, rot und glitschig. Vor einer Stunde hat es noch pulsiert, dann haben es die Assistenzärzte stillgelegt und an den Kranzgefäßen mehrere Bypasse angebracht. Eine Standardoperation. Den komplizierten Teil übernimmt Shetty.
Das klappt ja. It's very easy to stitch it back.
Schneiden Sie die Aorta glatt durch. Es ist ganz einfach, sie wieder zusammenzunähen, erklärt er einem französischen Chirurgen, der angereist ist, um von Shetty zu lernen. Dann beginnt er, kleine Stücke des Herzmuskels herauszuschneiden. Er gebe dem Leben einen Preis, sagt Shetty. 1500 Franken für eine Operation am offenen Herzen. Ein 1/30 der Kosten in der Schweiz. Wie macht er das?
Die Healthcare is a number game. The hospital where I'm working here is a 1000-bed heart hospital.
Das Gesundheitswesen ist ein Spiel mit Zahlen. Wir haben hier in Bangalore 1000 Betten und 30.000 in unseren Kliniken im ganzen Land. Unser Prinzip heißt Ökonomie der Masse. Wir kaufen große Mengen beim Material ein und diktieren so den Preis. 2001 gründete Devi Shetty seine erste Herzklinik in Bangalore. Er nannte sie Tempel des Herzens. Rund 6.500 Herzoperationen führen die 37 Chirurgen hier jährlich durch. Im Berner Inselspital, dem größten Herzzentrum der Schweiz, sind es 2.000. In der Kinderabteilung der Klinik liegen Kinder mit dunklen Narben am Brustkorb in großen Schlafsälen. Der 8-jährige Adib Rasa hat sich die gestreifte Bettdecke bis unter das Kinn gezogen. In der Hand steckt eine Infusion. Er ist mit seiner Mutter Parvin in einer 15-stündigen Zugfahrt angereist. Schon lange weiß sie, dass ihr Sohn ein Loch im Herzen hat. Er hatte immer wieder blaue Lippen und blaue Fingerkuppen. Wir brachten ihn zum Arzt und der sagte, er habe ein Herzproblem, aber er sei zu klein für eine Operation. Dann hat uns jemand von Dr. Shetty erzählt. Adibs Familie, die einen kleinen Krämerladen in ihrem Dorf führt, kann sich die Operation eigentlich nicht leisten. Deshalb erhielt sie von der Wohltätigkeitsstiftung, die an das Spital angegliedert ist, einen Zustupf. So wie fast die Hälfte aller Patienten. Devi Shetty hofft aber, dass die Gesundheitsversorgung seiner Patienten nicht mehr lange von Wohltätern abhängt.
India will prove to the world that the wealth of the nation has nothing to do with the quality of healthcare its citizens can enjoy.
Indien wird der Welt beweisen, dass der Reichtum eines Landes nichts zu tun hat mit der Gesundheitsversorgung, die es seinen Bürgern bieten kann. Es braucht also zwei Dinge. Wir müssen die Kosten senken und eine Krankenversicherung einführen, die für alle erschwinglich ist. Das ist möglich. Im Gliedstaat Karnataka, wo Shettys Klinik liegt, hat die Regierung vor 10 Jahren eine Krankenkasse für Bauern eingeführt. Fast 4 Millionen Bauern zahlen seither einmal pro Jahr knapp 2 Franken in eine Gemeinschaftsversicherung. Alle Operationen sind für die Versicherten gratis. Die meisten Inder sind jedoch nicht versichert und bezahlen ihre Arztrechnungen selbst. Viele verschulden sich dabei und rutschen ab in die Armut. Für sie ist Dr. Shetty die letzte Hoffnung. Doch nicht nur für sie. In einem Zweierzimmer im 3. Stock stochert der 5-jährige Yusuf Mohammed in einem Teller mit Reis und Linsen. Er ist mit seiner Tante aus Nigeria gekommen.
We have hospitals too, and his case was identified in Nigeria.
Die Ärzte in Nigeria haben gesagt, Yusuf habe einen Herzfehler, aber unseren Spitälern fehlen die Einrichtungen, um die nötige Operation durchzuführen. Deshalb sind wir hierher gekommen. Der Medizintourismus ist in Indien zu einer boomenden Industrie mit einer Wachstumsrate von 30% geworden. Auch in der Herzklinik in Bangalore kämen 10-12% der Patienten aus dem Ausland, sagt K.S. Vasuki, der Manager der Herzklinik.
The greatest this one is in the neighborhood Bangladesh. And they literally worship Dr. Shetty.
Die meisten kommen aus Bangladesch, andere aus Afghanistan, dem Nahen Osten oder Afrika. Sie alle verehren Devi Shetty wie einen Gott. Im Operationssaal hat Shetty die Operation beendet. Die Assistenzärzte nähen den Brustkorb zusammen. Der französische Chirurg ist beeindruckt.
It's really interesting to see, as he said, with little money you can do exactly the same and even better.
Mit wenig Geld, aber bester Technologie und viel Erfahrung machen die hier die gleichen Operationen noch besser als wir im Westen. Jeder Chirurg sollte hierher kommen, um zu lernen, sagt er und schaut auf den zusammengeflickten Brustkorb. Dort drin hat das Herz wieder zu schlagen begonnen.
Die Reportage von Südasien-Korrespondentin Karin Wenger. Und falls Sie einen Blick in den Operationssaal werfen möchten, finden Sie Bilder von Devi Shettys Operation auf unserer Website. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Daniel Hofer, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf SRF 2, SRF 4 und der SRF Musikwelle.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.